Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. In dieser Folge wollen wir uns mit der 2005 gegründeten Online-Plattform Reddit beschäftigen, die 2024 an die Börse gebracht wurde und erstaunliche Kursgewinne verzeichnen konnte. Mag auch in den vergangenen 2 Monaten, wie es ja bei fast allen Tech-Aktien der Fall war, es etwas schlecht gelaufen sein. Immer noch ist es eine sehr beachtliche Erfolgsgeschichte.
Dieser Erfolg muss jedoch in einen größeren Zusammenhang eingebettet werden, da er eng mit Google und auch mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz zusammenhängt. Viele, die uns zuhören, werden keine Reddit-Nutzer sein, aber wahrscheinlich ist so ziemlich allen aufgefallen, dass seit einer Weile, was auch immer man googelt, Einträge von Reddit unter den ersten Ergebnissen angezeigt werden. Ja, also auf der einen Seite sind viele, gerade in Deutschland, da noch gar nicht aktiv, nutzen diese Plattform nicht und doch wird die einem permanent angezeigt und wird für viele Menschen eine immer wichtigere Informationsquelle. Das ist nicht nur in Bezug auf Nachrichten oder Popkultur zu erleben, selbst bei Suchen nach Reisezielen, nach technischem Equipment oder nach Rezepten kann das vorkommen. Wie konnte eine Plattform, die lange Zeit eigentlich nur als Aufenthaltsort für Nerds gedient hat, so wichtig werden?
Zunächst möchten wir darauf hinweisen, dass man unseren Podcast unterstützen kann und auch noch etwas davon hat, nämlich wenn man uns über Steady, Patreon oder Apple unterstützt, dann gibt es Zusatzinhalte. Da ist beispielsweise die Speakeasy Bar, in der wir jeden Monat die Publikumsfragen beantworten und diskutieren, die wir so erhalten. Es ist ganz einfach, ein solches Abo abzuschließen. Man geht einfach auf die unten eingeblendeten Links und kann sich dann sehr schnell durchklicken und die Podcasts nach wie vor so hören, wie man sie immer hört. Und für die Apple-Kunden ist es besonders einfach. Dort taucht also neben den regulären Folgen auch gleich der Zusatzcontent auf, den man anklicken und buchen kann. Und das würde uns sehr freuen, wenn viele unsere Inhalte unterstützen. Und wir haben uns ja auch schon wieder mit Literatur beschäftigt, nämlich mit dem Bruder von Thomas Mann.
Ja, wir sprechen im Thomas Mann ja über Heinrich Mann, nämlich über Im Schlaraffenland, ein Roman unter feinen Leuten. Da geht es um einen jungen Mann, der in die höchsten Schichten der Gesellschaft aufsteigen will und das vor allem durch künstlerische Betätigung erreichen möchte und der dann dort reingesogen wird in eine Welt des Geldes, in eine Welt eigentlich auch der moralischen Korrumpierung und der dort versucht, sich zu behaupten und letztlich reich zu werden und diese gesellschaftliche oder sag ich mal gesellschaftskritische Satire, die ja aus den 1890er Jahren stammt, die werden wir dann auf ihre heutige Aktualität prüfen.
The front page of the Internet wollte Reddit immer sein, das ist vielleicht nach wie vor ein bisschen übertrieben. Jedenfalls ist Reddit sehr wichtig. Das konnte man anfangs noch nicht ahnen, als die Plattform 2005 von Steve Huffman und Alexis Ohanian gegründet wurde. Da war sie vor allem ein Forum für Links und man konnte sich austauschen, oft über sehr nerdige Themen. Kurz darauf fusionierte dann Reddit mit Infogami, das war ein Startup von Aaron Schwartz. Und im Oktober 2006 bereits veräußerten die Gründer der Plattform, dass ganze Unternehmen an Condé Nast. Das war ein Konzern oder ist ein Konzern, der damals nur 20 Millionen Dollar zahlen musste. Heute hält dessen Muttergesellschaft Advance Publications die Mehrheit der Anteile. Schwartz verließ das Unternehmen noch im selben Jahr, während Huffman und Ohanian bis 2009 blieben. Und 2015 kehrten sie dann beide wieder zurück, nachdem die damalige Geschäftsführerin Ellen Pao aufgrund starken Widerstands aus der Community zurücktrat. Wir gehen jetzt auf diese ganze Streitigkeiten und all das nicht ein. Es ist nur nochmal wichtig zu wissen, dass also die ehemaligen Gründer nach wie vor mit an Bord sind. Vor allem Huffman ist da zu nennen.
Heute hat Reddit täglich mehr als 100 Millionen aktive Nutzer. 50% davon circa leben in den USA. Aber auch in Deutschland kommt Reddit auf 34 Millionen Unique User pro Monat. Reddit besteht aus Abertausenden von thematischen Unterforen, den sogenannten Subreddits, die von unbezahlten Moderatoren verwaltet werden. Und jede Community setzt dort eigene Regeln und kann Beiträge entfernen oder Nutzer bannen, während Reddit als Plattform selbst Grundrichtlinien vorschreibt. Es herrscht ein breites Spektrum an Meinungsfreiheit, aber keine absolut gesetzte Free Speech, wie wir gleich sehen werden.
Die Moderation erfolgt primär durch die Community und unterstützt wird es aber auch noch dadurch, dass es ein Upvote- und Downvote-System gibt. Das heißt, wertvolle Beiträge oder von der Community für wertvoll befundene Beiträge werden hochgevotet und so dann auch prominenter positioniert, während unwichtige oder sagen wir unerwünschte Beiträge an Sichtbarkeit verlieren. Es gibt natürlich sehr große Subreddits, zum Beispiel Subreddit Funny mit 67 Millionen Mitglieder oder AskReddit gibt es mit über 50 Millionen Mitglieder, Gaming natürlich auch. Und ich bin ein bisschen stolz, ich habe nachgeschaut, es gibt auch ein Wolfgang M. Schmidt Subreddit.
Ja, ich wurde auch mal auf Instagram von einem Hörer angeschrieben, und zwar als mein Zeitartikel, warum ich nicht für Deutschland kämpfen möchte, erschienen war. Mhm. Da gab es auch eine riesige Diskussion auf Reddit zu, also die war wirklich gigantisch. Ja. Man kam da schnell nicht mehr hinterher, das alles nachzulesen. War auch bemerkenswert für mich, so zu sehen, dass man da ganz anders diskutiert wird nochmal, als wir das jetzt bei uns in den Kommentarspalten zum Beispiel nachvollziehen können. Und nicht zu vergessen natürlich, das ist eine Geschichte, die haben wir ja auch abgebildet hier bei uns bei Wohlstand für alle vor einigen Jahren, Wall Street Bets. Ja? Ja. Also wir haben ja damals schon darüber gesprochen, dass auf Reddit über Börsengeschichten oder Geschäfte diskutiert wird. Und das war ja zum Beispiel auch bei Reddit, dass man sich zusammengefunden hat, um die GameStop-Aktie zu pushen. Und damit hat man ja für ein unglaubliches Börsenbeben damals gesorgt, was ja eher so ein Lausbubenstreich war, gegenüber den großen Playern an der Börse. Und 2024 schrieb die Financial Times, dass 18- bis 34-Jährige, die an der Börse investieren, zu mehr als einem Viertel Reddit nutzen, um Investitionsideen zu bekommen. Und das ergibt erstmal Sinn. Diese Plattform ist gratis, wohingegen Unternehmensanalysen, Marktbewertungen und so relativ teuer sind. Und außerdem ist es so, dass viele Verbraucherthemen diese Foren bestimmen. Reddit hatte jedenfalls lange Zeit ein Imageproblem. Da schrieb Kevin Roos in der New York Times, vor Jahren war Reddit als einer der dunkelsten Bereiche des Internets bekannt. Ein Forum, in dem alles erlaubt war und in dem Trolle, Extremisten und Edgelords regierten. Reddit, das früher beliebte Communities beherbergte, die sich unter anderem nicht einvernehmlicher Pornografie, offenem Rassismus und gewalttätiger Frauenfeindlichkeit widmeten, wurden oft in einem Atemzug mit Online-Senkgruben wie 4chan genannt.
Ja, manche werden von diesen Diskussionen auch Reddit noch im Kopf haben und das hat sich aber geändert und zwar zum einen durch Content-Moderatoren, sagt Kevin Roos. Diese haben, müsse man ganz deutlich sagen, die Firma gerettet. Und zwar sind es freiwillige, ehrenamtliche, wenn man so möchte, Moderatoren. Die wurden eingesetzt, das ist so ein bisschen auch das Wikipedia-Prinzip und sie konnten also auch mit einer großen oder können mit einer sehr großen Freiheit entscheiden, was in den jeweiligen Subreddits vorkommen soll und was nicht. Also die Moderatoren, die vorher schon diese Subreddits verwaltet haben, haben dann also mehr Rechte eingeräumt bekommen in Sachen, wen kann man verbannen oder welche Posts kann man löschen. Und da so also eine große Community-Bildung auch stattfand und auch eben ehrenamtlich Leute in dieser Richtung tätig waren, war dann bei denen auch der Unmut groß über die Kommerzialisierung durch Lizenzierung. Aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, denn Reddit hat sich ja entsprechend gewandelt. Wir haben schon davon geredet, dass Reddit an die Börse gegangen ist. Jedenfalls wurden die schon existenten Moderatoren in den Foren einigen Verfügungsmächten ausgestattet. Sie haben aber auch noch weitere Tools erhalten. Also so ein Automoderator gibt es zum Beispiel, der automatisiert wiederkehrende Beleidigungen löscht, aber auch Spam-Posts mit irgendwelchen Affiliate-Links zu dubiosen Plattformen dann einfach tilgt. Reddit nahm sich natürlich so auch selbst aus der Schusslinie. Also nicht der Konzern setzte einfach eine Agenda durch, die dann für alle Subreddits galt. Natürlich gibt es Richtlinien, aber so die Feinjustierung, auf die es ja häufig ankommt, die verlegte man tatsächlich in die Subreddits und gab da den Moderatoren entsprechend Spielraum.
Davor aber griff Reddit hart durch und man hat da auch nicht, wie zum Beispiel bei Facebook, sich um jeden einzelnen Nutzer gesorgt, was ist, wenn man den verprellt, sondern vielmehr hat man einige von ihnen sehr bewusst verjagt. Roos erklärt, welche Frage sich Reddit bei der Verbannung von toxischen Inhalten stellte. Sollten wir die neuen Regeln für jeden einzelnen Benutzer oder Beitrag durchsetzen, sobald neue Verstöße gemeldet werden? Oder sollten wir proaktiv ganze Subreddits schließen, in denen diese Regeln wiederholt gebrochen wurden? Reddit hat sich, und das ist lobenswert, für die weniger populäre Option entschieden. Tausende anstößige und hasserfüllte Subreddits wurden gelöscht, wobei nicht einzelne Beiträge oder Benutzer, sondern die Bereiche, in denen häufig toxische Inhalte auftauchen, für die Verstöße verantwortlich gemacht wurden. Dahinter steht die Theorie, dass sich in Online-Bereichen wie auch in Offline-Bereichen oft Bräuche und Normen entwickeln, die nur schwer zu beseitigen sind.
Ja, man hat einfach komplette Subreddits geschlossen und nicht mehr geschaut. Also man hat mit anderen Worten keine gefangen gemacht. Nun ist es nicht so, dass alles perfekt ist bei Reddit und natürlich gibt es da auch immer noch viel Diskriminierung und so etwas, aber es hat sich deutlich verbessert, was auch dazu geführt hat, dass man damit dann Investoren anlocken konnte, denn wir wissen ja, diese Investoren sind in der Regel nicht daran interessiert, in besonders toxische Bereiche hineinzugehen. Das bekommen die dann wieder bei der Aktionärskonferenz oder so aufs Brot geschmiert. Und damit kommen wir auch schon zu der Kommerzialisierung des Ganzen. Es ist ja so, dass es im Sommer 2023 eine Kontroverse gab. Bei Reddit sorgte nämlich eine Änderung der API-Richtlinien für massive Kritik. Also API steht für Application Programming Interface. Und zwar hat das Unternehmen begonnen, Gebühren für den Zugriff auf seine Schnittstelle zu verlangen. Zuvor konnten Entwickler kostenlose Programmschnittstellen nutzen, um eigene Apps und Tools für die Plattform zu erstellen. Also das heißt, man hatte da ein sehr offenes Projekt, das eben nicht ganz alles der Kommerzialisierung unterworfen hatte. Die Gebühren, die man nun aber verlangte von den App-Anbietern, damit sie weiterhin Zugang haben zur API, die waren derart hoch, dass viele Drittanbieter-Apps sich dies nicht mehr leisten konnten und somit mussten die dann ihren Dienst einstellen, was dann auch wiederum bedeutete, dass also Leute, die diese Apps genutzt haben, plötzlich nicht mehr in dieser Weise Reddit konsumieren konnten.
Da gab es zum Beispiel die Firma Apollo, also diese App nutzte die Reddit-API, um Inhalte anzuzeigen und Interaktionen wie Upvotes, Kommentare oder Postings zu ermöglichen. Gründer Christian Selig gab an, dass ihn die neuen Preise über 20 Millionen Dollar pro Jahr kosten würden und deshalb stellte er die App dann am 30. Juni 2023 ein, auch die App REF. Das stand für Reddit is Fun, die leichter und übersichtlicher als Reddit zu bedienen war, wurde eingestellt. Und diese API-Entscheidung, die löste einen Proteststurm aus, bei dem viele Subreddits aus Solidarität mit den Entwicklern in den Streik traten, indem sie zeitweise auf privat gestellt wurden. Davon ließ sich das Unternehmen aber nicht beeindrucken und hielt an dieser Agenda fest.
Nun war bei Reddit nie Kommunismus, aber es war doch ganz erstaunlich, dass man überhaupt so etwas so lange zugelassen hat. Also ich habe mir überlegt, wie erklärt man eigentlich dieses Verfahren, dass man da so andere Apps dran anschließen kann. Vielleicht ist das einfach so, als würde man sagen, man kann mit einem VW-Lenkrad auch Bentley steuern oder so, ja. Also wenn das möglich wäre, dass man sagt, ich nehme das Lenkrad von einem anderen, ja. Wir wissen ja, dass diese Interoperabilität eigentlich nicht gewollt ist oder so. Und in gewisser Weise hat man dort erst einmal einen Raum geschaffen, der das möglich macht, dann aber nicht mehr. Was wir hier also sehen können, ist also die Leute, die ihr Geschäftsmodell, also zum Beispiel eine solche App, daran angedockt haben, dass diese plötzlich vor dem Ausstehen, weil sie einfach mit geänderten Geschäftsbedingungen es zu tun haben, die es ihnen verunmöglichen, weiter profitabel zu arbeiten. Und damit kann man eigentlich auch sowas feststellen, feststellen, was wir schon mal in Bezug auf die Influencer in unserem Buch geschrieben haben. Da sagen wir, die Lage der Influencer bleibt prekär. Das heißt, sie sind immer diesen Plattformen ausgesetzt, was die jetzt gerade machen. Und möglicherweise kann sich schon morgen die Reichweite erheblich minimieren. Und bezogen auf solche App-Entwickler kann man auch sagen, ja, das ist eine sehr prekäre Lage. Es ist eigentlich so eine Art Scheinselbstständigkeit, die man dann erlangt. Denn sobald Reddit plötzlich die Geschäftsordnung ändert und sagt, wir machen jetzt das nicht mehr so oder wollen Geld haben, dann funktioniert das nicht. Also auch Reddit, sehen wir hier ganz deutlich, ist ein proprietärer Markt, der am Ende die Bedingungen vorgibt, zu denen irgendetwas dort an Business stattfinden darf.
Aber warum hat man so bei Reddit gehandelt, könnte man sich fragen. Denn wir haben jetzt das schon gesehen, eben an den Beispielen. Es gab ja offenkundig App-Anbieter, die nicht zahlungsbereit bzw. zahlungsfähig waren. Und die haben dann den Dienst eingestellt, wo man ja erst so denken würde, das ist doch schlecht. Ist doch eigentlich gut, wenn die quasi diese Plattform pushen und weiterverbreiten und dann Leute meinetwegen in einer anderen App auch Reddit nutzen. Von denen erhielt Reddit ja kein Geld. Und dafür hat man jedoch einen Großkunden an Land gezogen, der üppig Geld hat. Und zwar wurde im Februar 2024 bekannt, dass Reddit und Google eine umfassende Kooperation geschlossen haben. Kern des Deals ist es, dass Google offiziellen Zugriff auf Reddits Datenstrom erhält. Also Google hat damit Zugriff auf die Reddit Data API, und zwar in Echtzeit. Und dafür fließen dann immerhin 60 Millionen Euro im Jahr. Und deshalb unter anderem vermuten auch einige Experten, dass Reddit mehr in der Google-Suche angezeigt wird. Und es gibt auch darüber hinaus weitere Partnerschaften, zum Beispiel im Cloud-Bereich. Google stellt Reddit KI-Infrastruktur bereit, die Reddit für seine interne Suche und für neue Features nutzen will. Und es heißt jetzt halt, Google muss nicht mehr, wenn es die eigene KI füttern möchte mit den Inhalten, die man bei Reddit findet, muss Google nicht mehr Inhalte crawlen. Denn crawlen, das heißt ja quasi, dass diese Unternehmen, die ihre KIs füttern wollen mit Daten, dass die, ja, ich sag mal so halblegal von anderen Websites sich das Material, was dort aufläuft, aneignen und das analysieren lassen. Und nun ist das hier alles hochgradig legal. Das ist eine ganz einfache Geschäftsbeziehung.
Durch diesen Geldfluss von Alphabet bekam man natürlich nicht nur Geld, sondern auch Renommee und war wirklich gut aufgestellt für den IPO. Reddit ging am 21. März 2024 an die Börse. Der Ausgabepreis pro Aktie lag bei 34 Euro, was einer Unternehmensbewertung dann von 6,4 Milliarden Dollar entsprach. Und wir erinnern uns, man hat dann früh nach der Gründung für 20 Millionen mal verkauft. Also da gab es doch eine ganz ordentliche Entwicklung. Und gleich am ersten Handelstag sprang dann die Aktie von 34 auf 50 Dollar. Das bedeutete dann schon eine Marktkapitalisierung von 9,5 Milliarden Dollar. Und im dritten Quartal war das dann so, dass auch das Unternehmen erstmals einen Quartalsgewinn einfuhr und auch einen hohen Umsatz im Ganzen verzeichnete. So konnte man sehen, dass die Aktie zeitweise ein Wachstum hatte von über 250%. Und das ist natürlich jetzt auch verglichen mit dem, was so mit Kryptowährungen oder so an Sprüngen gemacht wird, doch nochmal ganz erheblich. Und das haben auch viele nicht in dieser Weise vorhergesehen. Also für viele war das auch eine große Überraschung.
Vor der Lizenzierung der API basierte das Geschäft von Reddit zu 98% auf Werbung. Das Handelsblatt schreibt über den Werbemarkt, knapp 40% der Diskussionen drehen sich Unternehmensangaben zufolge um Kaufentscheidungen im weitesten Sinne. Entsprechend attraktiv kann es für Anzeigenkunden sein, sich dort in Szene zu setzen. Doch über Jahre blieb die Zahl der Nutzer relativ gering und damit das Vermarktungspotenzial. Neulinge mussten schließlich erst einmal auf die Webseite oder in die Smartphone-App gelangen, um auf eine spannende Diskussion zu stoßen. Das Portal galt zudem als nerdig und männlich. Ja, also da hat man eigentlich das Problem, die Website wäre ja prädestiniert dafür, dass in diesen nischigen Genres quasi, in diesen Diskussionsgenres, dass dort geworben wird. Das kleine Problem ist nur, dass es halt immer noch so nischig ist, dass kaum jemand da ist. Und zitiert wird die Reddit-Managerin Jen Wong: Wir entwickeln uns von einem elitären Club mit 300 handverlesenen Werbepartnern zu einer hochskalierbaren Auktionsplattform. Also je größer quasi die Communities werden, je mehr Leute das nicht einfach nur als so ein nischiges Ulk-Phänomen wahrnehmen, wo so ein paar Nerds miteinander diskutieren, sondern je mehr das zu einer ganz normalen, besuchten Webseite wird, desto erfolgreicher wird es natürlich für Werbepartner.
Und zugleich macht sich Reddit unabhängiger, indem man sich also noch andere Geldquellen beschafft, bindet sich jedoch damit zugleich stärker an Google. Steve Huffman hat in Bezug auf die LLMs gesagt, es ist eines der größten Archive authentischer menschlicher Unterhaltung über alles und jedes. Ja, also Reddit ist eigentlich die Quelle, die LLMs benötigen. Und so wundert es auch nicht, dass Huffman sich sehr darüber aufregt, dass Microsofts Bing und Anthropic, so wird zumindest von ihm behauptet, dort Daten gescrapt haben, wo das doch eigentlich gar nicht erlaubt ist. Mit OpenAI gibt es seit 2024 auch einen Deal. Sam Altman übrigens hält auch selbst Reddit-Aktien. Wie viel dieser Deal OpenAI wert ist, ist nicht genau bekannt. Man schätzt, dass etwa 50 Millionen Dollar in Richtung Reddit fließen und auch weitere Kooperationen mit KI-Firmen sollen folgen.
Es ist allerdings fraglich, wie lange dieses Bezahlmodell funktioniert, da die Reddit-Daten bald weniger wert werden könnten. Die KI-Optimierung, die geschieht ja rasant. Derzeit sind jene LLMs im Vorteil, die spezifischere und gut kuratierte Daten nutzen. Und die Frage ist, ob die Subreddits dafür längerfristig ausreichend qualifizierten Content beinhalten. Ja, also gerade dann, wenn das immer weniger nerdig wird, also immer weniger spezifisch wird, kann man natürlich auch davon ausgehen, dass die Qualität dieser Threads dann irgendwann abnehmen wird. Und diese Kommerzialisierung von LLMs, die lohnt sich weniger im Average-User-Bereich als bei sehr speziellen Angeboten. Also ChatGPT kostet in der Pro-Anwendung 200 Euro im Monat und sehr wahrscheinlich wird es immer mehr KIs für besondere Einsatzgebiete geben, die wie früher Spezialsoftware 10.000 Euro im Monat und mehr kosten können.
Ja, und möglicherweise sind auch Muster dann sehr schnell von der KI verstanden, die man dann bei Reddit wiederfinden kann, sodass vielleicht gar nicht mehr das so interessant ist, dauerhaft quasi dieses Abo bei Reddit für 60 Millionen oder 50 Millionen Dollar zu unterhalten. Derzeit gibt es eigentlich für Reddit zwei Szenarien. Das erste sieht so aus: Die LLMs erhöhen die Sichtbarkeit für Reddit, denn das ist natürlich auch so, wenn man jetzt Perplexity oder so nutzt, dann wird man natürlich auch häufig zu Reddit geführt und User könnten dann auf die angezeigten Links klicken und auch bei Reddit bleiben, sich vielleicht sogar da einen Account beschaffen. Das ist die eine Option. Die andere Option ist natürlich auch, die LLMs werden immer umfassendere Antworten geben, so dass es sich eigentlich gar nicht mehr lohnt, nochmal die Quelle anzuklicken und am Ende bei Reddit zu landen. Und das würde dann natürlich für einen Nutzerschwund bei Reddit führen. Das zweite Szenario hat Reddit offenbar schon im Blick. Ende 2024 startete Reddit ein Feature namens Reddit Answers, eine KI-gestützte Assistenz, mit der man Fragen direkt sich beantworten lassen kann. Das heißt also, Reddit hat jetzt da selbst so eine KI gebaut, mit der man in den verschiedenen Subreddits forschen kann und dann eine Antwort generiert. Das heißt also, das, was eigentlich mal Reddit ausmacht, also das Durchforsten von Subreddits, sich darin verlieren oder produktiv verzetteln, wie immer man das nennen möchte, das könnte bald rückläufig werden, da jetzt einfach auch dort Antworten ausgespuckt werden.
Kommen wir nochmal zu Google zu sprechen oder auf Google zu sprechen, denn abseits des Deals gibt es da doch eine bemerkenswerte Entwicklung. Anders als Facebook oder Instagram ist Reddit ja kein geschlossenes System. Also Suchmaschinen können auf die Ergebnisse ganz einfach zugreifen. 2022 und 2023 war dann zu erleben, dass Reddits organischer Suchtraffic innerhalb von 9 Monaten explodiert ist. Also von 80 Millionen auf 500 Millionen monatliche Besuche. Und die Sichtbarkeit steigerte sich im Jahr 2023 um 867%. Nun wissen wir, dass die wichtigste Suchmaschine Google ist. Also warum priorisierte man dort auf einmal Reddit?
Nun sind wir hier keine SEO-Experten, aber zumindest Folgendes können wir sagen. Google hat 2022 ein neues Kriterium für die Priorisierung von Suchergebnissen eingeführt. Und zwar gab es bislang immer das EAT-Modell, also das EAT-Modell, das setzte auf Expertise, Autorität und Trustworthiness. Das neue Modell fügte ein weiteres E hinzu und dieses steht für Erfahrung. Entschuldigung, ich habe es, glaube ich, eben gerade gesagt. Also Expertise, Autorität, Trustworthiness und jetzt kommt eben Experience, Erfahrung hinzu. Mhm. Es wurde eingeführt, um noch stärker zu betonen, wie wichtig es ist, dass Inhalte von jemandem mit direkter, Achtung, praktischer Erfahrung in einem bestimmten Bereich erstellt und überprüft werden. Und das ist ja genau das, was Reddit ausmacht, dass dort Leute sagen, ich habe mir einen Föhn gekauft von Firma XY und habe ganz schlechte Erfahrungen, seitdem habe ich Spliss und was weiß ich. Und dann antworten 100 weitere User darauf, die das auch getestet haben. Da ist also die Erfahrung drin. Und das gilt natürlich auch für Restaurantbesuche, Reisen, all das, was bei Reddit abgebildet wird. Das bedeutet, dass Inhalte nicht nur von Experten verfasst sein sollten, sondern Google sagte sich, auch Personen, die tatsächlich praktische Erfahrung haben mit dem entsprechenden Thema, sind für uns relevant, dass sie in das Modell aufgenommen werden. Und das kann dann technische Ratschläge, Rezepte, Bewertungen von kulturellen Erzeugnissen wie Filme, Serien, eben auch aber Gesundheitsthemen umfassen. Und man kann da sicherlich von einer Demokratisierung sprechen, der Suchmaschine, aber natürlich auch eine Amateurisierung. Wenn man jetzt bedenkt, dass ja zum Beispiel das Thema Gesundheit ja ein sehr strittiges Feld ist, also wenn man dort keine Ahnung hat, aber trotzdem sehr viel Meinung, kann das zu einem größeren Problem führen. Und dann ist natürlich die Frage, ist man jetzt so als Google-Nutzer mit dem Ergebnis, dass dieses E noch dazugekommen ist, wirklich glücklich? Also bekomme ich jetzt höher qualifizierte Antworten, bessere Antworten wirklich gezeigt, oder ist das nur etwas, wo man sagt, ja, da ist viel Erfahrung mit reingekommen? Ich würde mal sagen, mal so, mal so. Also vielleicht ist tatsächlich bei so Themen, wo kann ich hinreisen, welches Parkhaus soll ich nutzen, welches Restaurant ist gut, diese Erfahrungskomponente wichtig. Bei anderen Themenfeldern, wo man doch eher die harten Fakten haben möchte oder vielleicht auch eine journalistische Expertise, wird es natürlich dann heikel, wenn die ersten Suchergebnisse sehr oft auf Reddit verweisen.
Ja, ja. Und gerade beim Thema Gesundheit ist es natürlich sehr problematisch. Ich meine, jeder kennt es. Was weiß ich, man sagt irgendwie, gestern habe ich mir den kleinen Zeh gestoßen. Da ist jetzt der Nagel vielleicht ein bisschen angelaufen. Was habe ich denn? Und dann erfährt man auf solchen Foren, leider ist man todkrank und wird ja in 5 Tagen unter der Erde liegen. Das heißt, gute Laune macht das ganz sicher nicht. Und sachliche Aufklärung sieht bestimmt anders aus. Die Vorteile für den Konzern, der eine nahezu menschliche KI bauen will, liegen jedenfalls auf der Hand. Man hat Aktualität, man hat Nutzerbeteiligung und man hat die sogenannte semantische Breite. Das heißt, alles wird dort in vielen verschiedenen Weisen und auf unterschiedlichen sprachlichen Niveaus diskutiert. Also diese Amateurisierung, die du eben angesprochen hast, Wolfgang, die bedeutet ja nicht mehr nur die New York Times oder die Financial Times oder bestimmen die Art, wie über etwas gesprochen wird. Und das führt dann natürlich zu einer großen Bandbreite an Ausdrucksweisen, die für so eine KI spannend sind, weil je nachdem, in was für Kontexten man beispielsweise sich selbst zu Wort meldet, braucht man ja auch verschiedene Ausdrucksweisen. Ja, also wenn man einer KI sagt, schreib mir mal, setz mir zum Beispiel einen Brief auf, der so geschrieben ist, wäre ich ein Unternehmensberater, dann klingt das natürlich deutlich anders, als wenn ich sage, schreib mir eine Rede für den 1. Mai, wo ich nochmal auf der Straße die Leute anpeitschen will. Und das heißt, das ist natürlich sehr praktisch für so ein LLM, wenn man diese ganzen verschiedenen Ausdrucksweisen hat. Jedoch ist durchaus zu bemerken, diese Aktualität, die ist manchmal nur scheinbar. Also die Upvotes und die regen Diskussionen, die sorgen für so Signale von Relevanz und Frische, die Google positiv bewertet, obwohl das gar nicht unbedingt so sein muss, dass der jeweilige Thread so super aktuell ist oder dass auch die Informationen, die da abgewotet werden, wirklich die besten sind.
Selbstredend profitiert Reddit davon auch sehr, nämlich so kommen externe Besucher, die treiben das Wachstum der Plattform voran. Reddit-User nutzen auch interessanterweise oft selbst Google, um Reddit-Inhalte zu finden, da die eigene Suchmaschine von Reddit nicht so toll sein soll. Ich kann es nicht beurteilen, aber es war so zu lesen. Und es gibt noch einen Grund: wer regelmäßig googelt, der weiß, wie oft man ja SEO-optimierte Inhalte von Firmen angezeigt bekommt. Also einmal will man eine journalistische Aufklärung über was haben und erstmal kommen 5 Unternehmen, die irgendeinen Kram bewerben, der mich aber jetzt gerade gar nicht interessiert. Und jetzt ist es so, wenn ich hingehe und schreibe das, was mich interessiert, und schreibe Reddit dahinter, dann habe ich das schon mal aussortiert und werde dann vielleicht wirklich auf eine interessante Forumsdiskussion geführt, weshalb wohl immer mehr Leute in den Suchschlitz jetzt auch bei ihrer Suchanfrage Reddit mit angeben. Also laut Reddit sollen das innerhalb eines Jahres 2 Milliarden Menschen getan haben. Das sind jetzt Zahlen, die können wir so nicht überprüfen, aber es leuchtet erstmal ein, dass man also Reddit direkt anfunken will und kann das über Google natürlich tun.
Also das soll 2 Milliarden mal passiert sein. Das wären wahrscheinlich nicht 2 Milliarden verschiedene Menschen gewesen sein.
Das wahrscheinlich nicht, nein. 2022 führte Google außerdem ja die Rubrik Foren und Diskussionen ein. Und so kann man ja dann auch so Snippets immer angezeigt bekommen aus zum Beispiel Reddit-Beiträgen. Und da ist auch interessant, dass die Gewichtung wahnsinnig stark auf Reddit liegt.
Also Reddit taucht in 97,5% der Fälle bei Google-Suchanfragen zu Produktbewertungen auf und belegt tatsächlich fast 2/3 der Snippet-Plätze. Und mehr als 50% der Posts waren mit Affiliate-Links versehen, was Reddit natürlich gefreut hat. Da war man für das IPO bestens aufgestellt. Reddit ging am 21. März 2024 an die Börse und der Ausgabepreis lag bei $34 pro Aktie, was einer Unternehmensbewertung von $6,4 Milliarden entsprach.
Wenngleich man sagen muss, durch diese Affiliate-Links ist Reddit nicht da der Profiteur, sondern das sind wohl die Leute, die diese Subreddits betreiben, können das machen. Allerdings gibt es natürlich auch da sehr enge Regeln, was da möglich ist, und auch die einzelnen Subreddits haben nochmal durch die Moderatoren entsprechende Regeln, sodass man jetzt nicht alles fluten kann mit Affiliate-Links. Am ersten Handelstag, ich habe schon gesagt, gab es diesen enormen Sprung und zeitweise verzeichneten diese Aktie ein Wachstum von 250%. Und es ist doch ganz interessant, dass wir eigentlich in den letzten Jahren immer so diese Debatten hatten, dass genau solche Tech-Aktien wie mal zum Beispiel Facebook oder dann auch Netflix oder Spotify, dass das nun eine Zeit ist, die passé ist. Ne? Also, dass man so sagte, das war so diese glückliche Zeit, wo alles sich auf diese digitalen Medien konzentrierte und da fuhr die Börse drauf ab und das billige Geld, das wanderte dorthin, und das ist aber dann nicht mehr möglich. Und jetzt haben wir ja 2024 ein durchaus politisch problematisches Jahr, kann man sagen. Man hat zwar eine positive Börsenentwicklung gehabt, aber es war jetzt nicht so, glaube ich, zu sehen, dass man sagte, naja, so ein Forum, in dem Leute sich da über irgendwas austauschen, das gibt es auch eigentlich schon seit 2005, also ist jetzt fast 20 Jahre alt, dass das nochmal einen solchen Boom haben kann. Und das finde ich wirklich erstaunlich, dass das doch zu beobachten ist, wo man eigentlich dachte, das ist ein Relikt aus den 10er-Jahren.
Und man sieht jetzt aber, wovon diese Erfolgsgeschichte abhängig ist. Im 4. Quartal 2024 hatte Reddit auf einmal deutlich weniger Zulauf von Google. Und Steve Huffman, der CEO, der sagte, was passiert, ist mal nicht ungewöhnlich. Die Verweise aus der Suche schwanken von Zeit zu Zeit und betreffen in erster Linie ausgeloggte Benutzer. Unsere Teams haben zahlreiche Algorithmus-Updates bewältigt und sich hervorragend an diese neuesten Änderungen angepasst. Was das ja aber erst einmal zeigt, ist, in was für einem Grade oder in was für einem Maße man von Google abhängig ist. Und natürlich betont Reddit das Gegenteil, weil man aufgrund des Datenschutzes selbst etwas in die Waagschale werfen könne, was Google interessiert. Und ja, da mag jetzt erstmal was dran sein, aber wahrscheinlich ist Reddit deutlich abhängiger von Google als umgekehrt.
Ja, und die Frage ist ja auch, ob die User auf Dauer so mitspielen werden. Zumindest gibt es ja so bei den Hardcore-Usern eine gewisse Frustration darüber, über diese Kommerzialisierung. Das heißt, dort werden vielleicht dann weniger Inhalte sein. Andererseits ist dann Reddit auch wiederum so wichtig geworden, dass es nicht so schnell andere Plattformen gibt, auf die sehr viele ausweichen. Jedenfalls kann man ja festhalten, und das haben wir ja schon häufig, wenn wir über digitalen Kapitalismus gesprochen haben, kann man hier festhalten, dass die User eigentlich den Wert produziert haben. Also hier kann man es wirklich so unmittelbar erkennen in Form dieser ganzen Foreneinträge. Aber sie erhalten ja durch den IPO und all das überhaupt nichts, ja. Also es gibt ja auch nicht eine Beteiligung an der Werbung, die bei Reddit gemacht wird. Es ist ja nicht jetzt wie bei YouTube, wo wenigstens die Creator an der Werbung, die in den Videos eingeblendet wird, ein bisschen beteiligt werden oder auch ganz erheblich beteiligt werden, ja. Sondern hier macht man eigentlich eine gratis Arbeit und sie wird dann im Nachhinein kommerzialisiert. Jetzt kann man ja sowieso festhalten, dass Börsenkurse in der Regel steigen, wenn Lohnkosten gesenkt werden. Aber es ist schon nochmal immer wieder interessant, wie die digitalen Konzerne es geschafft haben, dass einfach gratis für sie gearbeitet wird, was natürlich die maximale Profitsteigerung ermöglicht. Und wir haben ja auch anfangs gesagt, dass man für 20 Millionen Dollar Reddit verkauft hat. Also, dass das jetzt in den Händen eines Konzerns ist und dass die jetzt das weiter optimieren können, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ne? Also es hätte ja auch anders kommen können. Also ich will damit sagen, das sind ja kleine Beträge. Offenbar gab es noch nicht so viel Infrastruktur und so weiter. Das hat sich ja alles erst nach und nach entwickelt. Also man könnte ja eigentlich auch sagen, man hätte da so eine Geschichte der Vergemeinschaftung haben können. So eine Wikipedia-Story oder so hätte sich auch aus Reddit ableiten lassen können. Also 20 Millionen hätte man ja vielleicht sogar mit Spenden gut zusammenbekommen. Wikipedia kriegt ja doch auch immer einiges gespendet das Jahr über. Und nein, hier ist es aber so eine rein kapitalistische Geschichte wieder geworden.
Ja, ja, also ich würde ja generell behaupten, wahrscheinlich könnte man das Internet wunderbar sozialisieren, so insgesamt. Hm. Ja. Ich meine, man merkt das jetzt ja auch immer mehr, dass man da ja auch keine großen Innovationsschübe mehr hat. Also diese Idee von Reddit ist ja nicht originell und da gibt es ja wahrscheinlich auch unzählige andere Websites, die nicht ganz so bekannt sind, wo ähnliche Arten von Foren existieren. Bei allen anderen Plattformen ist es ohnehin schon so. Die ähneln sich immer mehr an. Ja, also ob man jetzt bei Instagram ist oder ob man bei YouTube ist oder bei TikTok, also die Formate passen sich ja immer mehr an. Bei YouTube gibt es Shorts, bei TikTok gibt es lange Videos, bei Instagram geht auch alles. Also es braucht ja gar keiner diese Konkurrenz dieser ganzen Plattformangebote, sondern eigentlich könnte man das alles wunderbar sozialisieren und da würde kein Bedürfnis unbefriedigt bleiben bei, ohne, also und niemand braucht das als eine Kommerzmaschine. Das ist definitiv keine Notwendigkeit eines gut funktionierenden Internets, dass es da all diese privaten Unternehmen gibt. Ob Reddit von der KI langfristig profitiert, das ist nun mehr als fraglich. Da zwar Google die Plattform präferiert, aber durch LLMs immer weniger die verlinkte Originalquelle angeklickt wird. Das ist ja so, dass Perplexity, ChatGPT und Co. die Antwort oftmals so formulieren, dass es gar nicht mehr nötig ist, zum Original zu gehen. Also man fragt diese LLMs quasi, ja, welches Produkt empfiehlt sich beispielsweise? Und dann sagt das LLM, ja, online sagen 50% der Nutzer, das beste Produkt ist dieses, 30% sagen jenes und so weiter. Und dann geht man vielleicht gar nicht mehr auf die Originalquellen. Und auf diese Art und Weise könnte Reddit natürlich auch Traffic verlieren, was wiederum für die KI ein Problem wäre, weil sie ja eigentlich die usergenerierten Inhalte benötigt, um sich zu optimieren. Mhm. Stellt sich bloß die Frage, wie ist das denn jetzt gerade eigentlich? Ist da nur so originaler Content von echten Menschen geschrieben? Nun, keineswegs. Die Plattform kämpft schon länger mit Bots und so wurden vielfach alternative, von KIs erstellte Geschichtserzählungen in History-Foren gelöscht.
Ja, da kann man dann noch relativ gut ja Fakten überprüfen, wann war die Französische Revolution, und dann kann man sehen, wer hat da gesponnen. Aber das ist natürlich in anderen Bereichen schwierig, und das ist natürlich auch die Stunde des Marketings. Es gibt das Unternehmen Astral, und die Gründerin Savannah Feder hat kürzlich bekannt gegeben, wie sie jetzt KI einsetzen wollen. Es handelt sich um einen KI-Vermarkter, sagt sie, der mit dem Computer genauso interagiert wie ein Mensch. Zunächst öffnet Astral eine Browser-Instanz und navigiert zu reddit.com. Als nächstes werden wir angemeldet. Astral zieht Rahmen um relevante klickbare Elemente, um die Seite zu verstehen. Also macht sich dann ein Bild über das, was dort so gepostet wird. Es macht Screenshots, analysiert sie und entscheidet dann basierend auf unserem Ziel, was als nächstes zu tun ist. Es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie es auf der Website navigiert, genau wie ein Mensch. Jetzt geht Astral zu dem Subreddit Product Management, wo es nach aktuellen Beiträgen über Nutzerforschung zum Beispiel sucht. Es hat einen relevanten Beitrag gefunden. Jetzt wird Astral eine Antwort schreiben, die das Produkt bewirbt, ohne zu sehr nach Verkauf zu klingen. Und schon ist die Antwort gepostet. So haben wir eine echte Interaktion, die zu einem neuen Kunden führen kann. Das heißt, Marketing rund um die Uhr, automatisiert. KI erstellt also dann Reddit-Inhalte. So ist das Versprechen.
Und das führt dann natürlich zu so einem KI-Echo, so sagt man. Ja, das ist natürlich ein Problem. Was ist, wenn bald KIs hauptsächlich von Texten lernen, die wiederum KIs erstellt haben? Also dann wird das natürlich irgendwann dysfunktionaler, wenn dann nur noch der Abklatsch des bereits Geschriebenen ausgewertet wird und dann wiederum benutzt wird, um neue Texte zu verfassen und so weiter. Das Geschäft mit der Authentizität, das läuft jetzt gerade für Reddit gut, aber die KI ist ja eigentlich die Feindin der Authentizität. Aber gut, das ist alles Zukunftsmusik. Momentan profitiert man noch von dem, was Shoshana Zuboff in Bezug auf Google den Verhaltensüberschuss nannte. Also da hat sie ja quasi erklärt, dass die Unternehmen davon profitieren, dass die Leute oder so die User, die eine bestimmte Website benutzen, dass die eben diesen Verhaltensüberschuss produzieren, dass sie also einen Vorteil daraus ziehen, der gar nicht in einem Entgelt oder so besteht. Also wenn man als Nutzer zum Beispiel Google nutzt, dann bringt einem das ja kein Geld, sondern das nutzt einem einfach, weil man dort ganz gut kuratiert die Suchergebnisse hat. Und was dann aber natürlich passiert, wenn man permanent diese Webseiten nutzt, ist, dass die Website einen irgendwann lesen kann und einem dann zielgenau quasi durch diesen Verhaltensüberschuss, den man produziert, Angebote machen kann. Und das ist quasi das Geschäftsmodell, das dort ausgeschlachtet wird. Ob das längerfristig funktionieren wird, das steht nochmal auf einem anderen Blatt.
Vielleicht zwei Beispiele für Verhaltensüberschuss. Einmal zum Beispiel, wie schnell tippt man und macht man dabei Rechtschreibfehler? Ja, also das ist schon mal ein Hinweis dann, mit welchem User hat man es zu tun und zu welcher Zeit wird zum Beispiel etwas eingegeben. Und was sagt das darüber aus? Bei Zuboff geht es ja da um eine Fernsehsendung, in der irgendein Quiz vorkommt und zu irgendeiner alten Serie etwas gefragt wird. Und zu der Zeit googeln dann eben ganz viele Leute diesen Begriff. Und da weiß also Google plötzlich sehr viel über diese Menschen, wie viele die Sendung gucken, welche Bezüge es da sonst noch gibt. Man kann sich vorstellen, dass man da einen ganzen Strauß von Informationen plötzlich hat. Und wenn wir jetzt mal diesen Begriff des Verhaltensüberschusses übertragen zu dem, was jetzt im KI-Zeitalter wichtig ist, dann sind das ja natürlich genau solche Dinge alle. Also was produzieren Leute an Informationen noch, außer die reine Information, die reingetippt ist? Und wie kann man das quasi nutzen, wenn man das miteinander verbindet? Wo sind User, die in dem einen Subreddit tätig sind, noch tätig? Was verbindet sie vielleicht miteinander? Das alles auszuwerten kann natürlich für eine KI noch in ungleich höherem Maße interessant sein als für die alte Suchmaschine Google. Ja? Und damit sind wir also immer noch inmitten des Plattformkapitalismus, wie Nick Srinisek es genannt hat. Und natürlich profitieren bislang von all dem die Shareholder. Und wir sind wieder bei dieser Diskussion von der Verwertbarkeit von menschlichem Verhalten. Wir haben ja auch schon in mehreren Folgen darüber gesprochen, auch immer diese Vorschläge, kann man das irgendwie kommerzialisieren? Also müssten nicht eigentlich die User Geld dafür bekommen, für den Inhalt, den sie produzieren? Da haben wir das ja immer auch verworfen als kein besonders brauchbares Projekt. Also das ist nicht auch nicht zielführend, dass man dann jedem 7,50 Euro auszahlt oder so. Dann würde auch das ganze Modell nicht mehr funktionieren. Aber was glaube ich nochmal
jetzt? Die emanzipatorische Perspektive wäre ja eigentlich wirklich ein sozialisiertes Internet.
Ja, richtig.
Also eben nicht, weil der Witz ist ja, also wenn ich etwas google, dann mache ich das ja, weil ich eine Info will.
Ja.
Und ich finde, es ist ja auch völlig albern zu sagen, ich will jetzt Geld dafür, dass ich etwas google. Ich habe ja Nutzen davon. Sondern man könnte ja einfach sagen, man könnte das nicht kommerziell betreiben lassen von der Gesellschaft, wenn das in gesellschaftlicher Hand wäre, und dann fällt halt kein Profit an und dann wird ja auch niemandem ausgezahlt, dieser nicht vorhandene Profit. Das wäre ja die emanzipatorische Idee, und stattdessen sich auszudenken, wie könnten jetzt die Nutzer dafür entlohnt werden, ist ja bescheuert.
Was für mich noch ganz interessant war, wenn man so ein bisschen mit LLMs rumspielt, dann sind die ja sehr keusch. Also wenn man sie zum Beispiel nach Sexszenen in Erotik-Thrillern fragt, dann kommen da Antworten, die sehr zurückhaltend sind, weil man natürlich Angst hat, dass man irgend so einen Sexskandal da bekommt, und so hat man die programmiert. Aber das heißt ja nicht, dass das für diese KI-Firmen nicht auch sehr relevant ist, alles Mögliche da. Und dann las ich in der New York Times, dass Reddit das größte Porno-Archiv hat, also offenbar so Listen mit ausführlichsten Beschreibungen und Expertentipps und weiß ich nicht was alles.
Und das ist jetzt nicht überraschend bei einer solchen Forenseite, dass die Leute da ihre Expertise austauschen.
Ja. Und es gibt auch Subreddits, also NSFW-Subreddits, also das heißt Not Safe for Work, genau.
Wolfgang lernt jetzt Memes kennen.
Und dass das natürlich auch etwas ist, also wenn wir jetzt sehen, da ist jetzt OpenAI mit drin und da ist Google mit drin, ja, dass die natürlich da auch nochmal, wenn es darum geht, die KI menschlich zu machen, menschliches Potenzial zu verstehen, und wo ist der Mensch besonders menschlich? Naja, wenn natürlich in der Sexualität, ja. Also dass das ein wahnsinniger Schatz ist, der jetzt da gehoben werden kann und kommerzialisiert werden kann. Darüber hinaus will Reddit auch mehr sich in europäischen Ländern ausweiten. Und zwar soll es auch durch Übersetzungen von englischen Seiten gelingen. Das Handelsblatt schreibt, mit Hilfe automatischer Übersetzung sollen die Inhalte nun ein größeres Publikum finden, was etwa in Frankreich schon recht gut funktioniert, sagt Vorständin Wong. In Deutschland, Reddits viertgrößtem Markt, haben die Nutzerzahlen ihr zufolge zuletzt um 40% jährlich zugelegt.
Und wir können schon mal prognostizieren, und nein, das ist kein Investment-Tipp, aber wir können prognostizieren, wahrscheinlich wird die Plattform als Plattform noch wichtiger werden. Wie gesagt, ob sich das dann ökonomisch lohnt, ob es zu Börsengewinn führt, das wollen wir hier überhaupt nicht beantworten, können wir auch nicht seriös beantworten. Noch aber wird im Gegensatz zu Twitter oder Instagram selten außerhalb der Plattform zitiert. Selten verweisen beispielsweise Zeitungen auf Reddit-Foren, und das könnte sich bald ändern.
Und möglicherweise müssen wir auch mit Wohlstand für alle mehr an Reddit vertreten sein, aber ich habe jetzt, glaube ich, nicht so die Lust, auch noch da was zu verwalten. Aber wenn mal jemand Folgen aus Wohlstand für alle bei Reddit postet, freuen wir uns sehr darüber.
Ja.
Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!